Ich möchte gern zu Beginn ein kleines Zeugnis sagen. Wir sind Anfang dieses Jahres von einer größeren, eine kleinere Wohnung mit meiner Familie gezogen, aber wir hatten trotzdem den Wunsch, dass bei uns Gäste übernachten. Und so schläft seit letzter Nacht unser Sohn bei uns in der Wohnung. Das sowieso. In unserem Zimmer. Und meine Frau und ich haben dafür gebetet, dass er gut schläft. Und ich habe schon gestern Abend mit meiner Frau telefoniert, habe erfahren, dass unser Sohn nicht gut schläft. Er schläft sonst, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Und als ich dann heimkam, wurde er kurz darauf wieder wach, hat geweint. Und dann bin ich reingegangen ins Zimmer, habe ihn auf den Arm genommen, habe angefangen, mit ihm zu singen, hat nicht geholfen, habe ihn auf unser Bett gelegt, habe mich neben ihn gelegt, auch nichts geholfen. Habe ich ihn einfach genommen und habe angefangen, mit ihm zu beten. Und dann ist er ruhig geworden, ist wieder eingeschlafen. Ich habe ihn hingelegt und er war dann zwischendrin doch noch mal kurz wach, aber hat sehr, sehr gut geschlafen. Also das Thema heißt ja für heute, das Leben Jesu eine Hilfe für die Gegenwart. Als ich mich mit diesem Thema befasst habe, war für mich eins klar. Für mich persönlich. Ich habe keine drei Fragezeichen dahinter gestellt, sondern ich sage mal innerlich so bewusst oder eher auch unbewusst drei Ausrufezeichen. Natürlich ist das Leben Jesu eine Hilfe für die Gegenwart. Sonst würden wir doch nicht jeden Tag die Bibel lesen. Sonst würden wir doch nicht über Jesus so viel sprechen. Sonst wären doch diese Tage sinnlos. Wenn das Leben Jesu ein Leben wäre wie jedes andere, dann hätte man diese Veranstaltung, kann man eigentlich sagen, sich sparen können. Und deswegen war für mich persönlich ganz klar, natürlich, das Leben Jesus ist eine Hilfe. Und trotzdem habe ich eine ganze Weile gebraucht, mich diesem Thema zu nahen. Und dann wurde mir eine Wahrheit aus dem Wort Gottes ganz wichtig. Und die ist, glaube ich, heute für uns alle wichtig. Und es steht in der Bibel, da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es heißt an einer anderen Stelle, weiß jemand, wo das steht? Hebräer 13, Vers 8. Es gibt eine andere Stelle in Hebräer 11, dort heißt es, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein wird. Und deswegen müssen wir, ist es eine unbedingte Voraussetzung, dass wir heute glauben, dass dieser Vers, dass dieser Teil aus Gottes Wort Wahrheit ist. Dass Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit ist. Wir lesen für den Anfang eine Bibelstelle aus Lukas 4, für den Einstieg, Kapitel 4, Lukas Evangelium, Vers 18 und 19. Da sagt Jesus über sich selbst, er liest dort in der Synagoge aus einer Schriftrolle aus dem Buch Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist bei mir darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das war der Auftrag Jesu. Wir werden in der nächsten Stunde etwas noch darüber hören, über den Auftrag Jesu. Aber Jesus sagte dann später, heute ist vor euren Augen diese Schrift erfüllt. Also Jesus ist dazu gekommen, um das zu erfüllen. Weitere Bibelstelle in Matthäus 11, Vers 5 und 6. Dort wird beschrieben, wie Johannes aus dem Gefängnis, Johannes der Täufer, seine Jünger hinsendet zu Jesus und fragen lässt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet, Johannes 11, Vers 5 und 6. Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören. Die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Wieder sagt Jesus, wozu er gekommen ist, was sein Leben ausgemacht hat. Das einfach als Einstieg. Ich möchte mit euch heute über die verheißene Hilfe in Gottes Wort sprechen, im ersten Punkt. Und dann möchte ich mit euch aus der Bibel, aus den Evangelien heraus ganz praktisch anschauen, wie hat Jesus geholfen? Wenn sein Leben eine Hilfe sein soll, wir haben hier gesehen, ein großes Klar mit Ausrufezeichen, hoffentlich ist das auch für dich ganz persönlich klar, dann wollen wir uns eben uns auch anschauen, wie hat Jesus geholfen? Und dann, wenn er damals geholfen hat und wir nehmen diese Grundwahrheit an, dass Jesus derselbe ist, dann beschäftigen wir uns dann im nächsten Punkt über die Hilfe in der Gegenwart. Und dann möchte ich noch das Thema kurz zusammenfassen. Ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament. Wir haben gestern gegen Ende gehört, wir sollen Christus in der Schrift suchen. Auch im Alten Testament haben ein paar Beispiele dazu gehört. Psalm 12, Vers 6, dort heißt es im ersten Vers, da schreibt David und sagt, Hilf Herr, die Heiligen haben abgenommen. Einfach, dass wir ein bisschen einen Einblick kriegen. Wir haben leider nicht die Zeit, jede Bibelstelle im Zusammenhang lesen. Und ich möchte euch jetzt einfach einen kleinen Tipp geben, wenn ihr die Bibelstellen mitschreibt und ihr den Wunsch habt, mal das Thema nochmal, ich sag mal, nachzuarbeiten, dann lest die Bibelstellen im Zusammenhang. Das wird noch viel klarer. Leider kann ich das aus Zeitgründen nicht. Und dann heißt es hier eben in Vers 6, da sagt Gott, ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Nicht jedem. Dem, der sich danach sehnt, Psalm 13, gleich der nächste Psalm, da sagt David, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Gott ist jemand, der gerne hilft und das hat er schon im Alten Testament Menschen Gottes erfahren lassen. Psalm 62, Vers 2 und 3, da sagt wieder David, meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft, denn er ist meine Hilfe. Etwas ganz Persönliches, er sagt, der Herr ist meine Hilfe. Psalm 60, Vers 13, da heißt es, schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Das ist ganz wichtig, dass wir das heute verstehen. Menschenhilfe ist wenig wert. Wir lesen im Alten Testament, wie Gott schon damals zu seinem Volk gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir lesen in Beispielen, in Evangelien von einer Frau, die ihr ganzes Gut verzehrt, ihr ganzes Hab und Gut dafür hingibt, dass sie gesund wird und letztendlich landet sie bei Jesus und dort bekommt sie Hilfe. Menschenhilfe ist nichts Nütze. Wenn wir wirklich Hilfe brauchen, wirklich Hilfe für unsere Seele, dann finden wir sie bei Gott. Psalm 118, Vers 7, der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe. Schaut mal, was für ein gnädiger Charakterzug Gottes kommt hier zum Ausdruck, dass der Psalmist sagen konnte, der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe. Noch zwei Stellen, Jesaja 30, Vers 19, da heißt es, ja, Volk von Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr immer zu weinen müssen. Er wird dir sicherlich gnädig sein, wenn du ihn um Hilfe bittest. Dein Rufen erhört er sofort. Was für eine Verheißung. Glauben wir das? Er wird dir sicherlich antworten, wenn du um Hilfe rufst. Er wird dir sicherlich gnädig sein. Noch ein wunderschöner Vers und ich habe unten dann die Parallelstelle im Neuen Testament, im Evangelium Matthäus hingeschrieben, da heißt in Zacharia 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin, ein Gerechter und ein Helfer. Und wir wissen, in Jesus ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen, als er in Jerusalem eingezogen ist. Also wir sehen schon, im Alten Testament ist auf die heutige Zeit uns eine Hilfe verheißen. Und diese Hilfe ist nirgends anders mehr in Erfüllung gegangen und die ist wesentlich im Alten Testament vorausgesagt und in Erfüllung gegangen, in und durch Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Und deswegen dieses Thema, dass sein Leben eine Hilfe für uns ist. Der erste Punkt. Wir wollen uns, wie gesagt, in diesem zweiten Abschnitt damit befassen, wie half Jesus. Und nur ein paar Bibelstellen habe ich hier aufgeführt. Und auch die, wie ich gesagt habe, kann ich nicht alle aus Zeitgründen lesen. Jesus hat ganz wesentlich und ganz oft mit seiner Gegenwart und mit seiner Vollmacht geholfen. Die erste Bibelstelle ist eine Begebenheit, als Jesus mit den Jüngern auf der See ist und auf einmal kommt ein Sturm auf. Das Schiff, in dem sie sind, wird schon mit Wellen gefüllt und es ist eigentlich eine absehbare Zeit nur noch und das Schiff geht unter und Jesus schläft. Die Jünger kommen in Panik und wecken Jesus auf und sagen, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass wir verderben? Und weil Jesus da ist, ich kürze das ein bisschen ab, ist Hilfe da. Es ist nicht ausgeschlossen und ich glaube, das hätte durchaus passieren können und ich glaube, dass manches Schiff tatsächlich in dieser Zeitgeschichte untergegangen ist, weil Jesus nicht da war. Ich denke an eine Geschichte von einem Mann Gottes und man kann auch Paulus als Beispiel nehmen. Der hat wohl Schiffbruch erlebt, aber er hat eine Antwort vom Engel Gottes bekommen, dass jeder einzelne von 276 überleben wird. Und das bekannte große Beispiel ist der Untergang der Titanic. Da war Jesus nicht da, vielleicht in einzelnen Menschen, aber da waren viele Menschen, die Gott verachtet haben. Und das sogar auf dem Schiff geschrieben war, selbst Gott kann dieses Schiff nicht senken. Untergehen lassen. Und was ist passiert? Jesus war nicht da, so wie er hier war. Und deswegen lernen wir aus dem Wort Gottes, aus dieser Stelle, dass Jesus mit seiner Gegenwart eine einmalige Hilfe ist. Besser als keine andere. Matthäus 14,30 ist die Geschichte, wo wieder die Jünger unterwegs sind, nach der Speisung der 5000 schickt sie Jesus hinweg. Und geht allein an einen Ort und betet und kommt dann nachts zu ihnen. Und sie erschrecken, denken, es ist ein Gespenst. Und dann sagt Petrus, wenn du es Herr bist, dann lass mich zu dir auf dem Wasser kommen. Und Jesus lässt ihn kommen. Und er läuft auf dem Wasser. Und auf einmal sieht er Wellen kommen und erschrickt und fängt an zu sinken. Und dann ruft er aus und sagt, Herr, hilf mir. In der Schlachtübersetzung, Herr, rette mich. Ein Hilferuf, ein Notruf. Jesus streckt seine Hand aus und rettet ihn. Warum wurde er gerettet? Warum ist Petrus nicht untergegangen? Weil Jesus da war. Jesus hat den Menschen damals durch seine Gegenwart geholfen. Markus 5,28, in dieser Begebenheit, das ist immer nur so ein Vers, aber es sind immer Begebenheiten, die darin beschrieben werden. Markus 5, Vers 28, dort wird die Geschichte beschrieben von der Frau, die 12 Jahre einen Blutfluss hat. Und sie sagt sich, wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühre, dann werde ich gesund. Was war hier entscheidend? Dass Jesus da war. Deswegen konnte sie ihn anrühren. Wir haben mit unserem Gemeindechor schon ein paar Mal, meine ich, dieses Lied gesungen, wo es unter anderem heißt, um ihn zu berühren. Das ist so ein Gebet, Herr, öffne uns die Augen. Es ist so ein Gebet, ein Schrei, nah bei Gott zu sein, nah bei Jesus, Jesus zu sehen, Jesus zu hören, eben ihn zu berühren. Und das kann man eben nur dann, wenn er da ist. Und ich habe in meiner Vorbereitung sogar noch gestern gedacht, Mensch, wie soll ich das machen? Soll ich zuerst das Leben Jesu in der Vergangenheit betrachten, eben wie es in den 4 Evangelien geschildert wird, und dann Parallelen ziehen oder es gleich machen? Ich möchte es gleich machen. Schaut mal an, weil Jesus da war, war eine Hilfe da. Das ist genauso heute. Wenn du dich auf eine Reise begibst, auch auf eine Lebensreise, auf einen Weg, dann ist das Leben, Victor, danke für dein Beispiel und für das, was du gesagt hast, dann ist es besser als ein Film. Warum? Victor hat ganz klar die Ehre Gott gegeben, deswegen wiederhole ich das. Ja? Weil Jesus der Erste war, der gesagt hat, Victor, du gehst diesen Weg. Ich habe mit Victor an einem Abend mal, nachdem ich erfahren habe, dass er verlobt ist, gesprochen. Wir sind vielleicht so 2 Stunden im Wald spazieren gewesen. Und unter anderem einen Satz, der mir gesagt hat, während einer Fastenzeit hat Gott zu ihm gesagt, Martina wird deine Frau. Das war kein Leichtsinn. Da war Gott nicht nur im Spiel, da war Gott gegenwärtig und deswegen fängt Gott etwas an, wo ich mit Überzeugung im Glauben sagen darf, Gott wird dadurch noch mehr verherrlicht. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wie wichtig ist Jesu Gegenwart und eben auch seine Vollmacht. Wie oft kamen Menschen zu ihm und haben um Hilfe gerufen? Zum Beispiel in Matthäus 17, da wird eine Geschichte beschrieben, wie Jesus vom Berg der Verklärung kommt. Und dort ist ein Vater, der seinen Sohn zu den Jüngern brachte und möchte, dass er frei wird von einem bösen Geist. Und die Jünger können ihn nicht austreiben. Aber dort wird dann geschildert, wie Jesus diesem bösen Geist gebietet und er ausfährt. Jesus war nicht einfach nur da. Jesus war mit Vollmacht da. Und deswegen haben Menschen Hilfe erfahren. Aus diesem Grund, so wie wir am Anfang gelesen haben, dass Jesus sagt, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Und wenn man allein das Lukas-Evangelium nimmt, wir werden hier einige Stellen noch anschauen, dann sehen wir, es ist voll davon, wie aus Jesus eine Kraft herausging und er hat Menschen geheilt. Warum? Weil in ihm eine göttliche Vollmacht war. So hat Jesus Menschen weitergeholfen. Der nächste Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie hat Jesus noch Menschen geholfen, wenn sie mit einer Not, mit einem persönlichen Problem zu ihm kamen? Mit seinen Anweisungen und Geboten. Ja, wir sprechen vielleicht viel oder hören manchmal auch einiges im Gottesdienst. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir sollen die Gebote Gottes halten. In diesen Beispielen und vielen mehr sehen wir in den Evangelien, dass das ganz praktisch Menschen erlebt haben. Jesus hat ihnen etwas gesagt und weil sie es getan haben, genauso wie es Jesus gesagt hat, haben sie Hilfe erlebt. Lukas 5 wird die Geschichte geschildert, wie Petrus mit seinen Gesellen Fische fängt die ganze Nacht und sie kriegen keinen einzigen Fisch. Und dann heißt es dort in Vers 4, Lukas Kapitel 5, Vers 4, und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Vers 6, Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Schaut mal, Jesus sagt, fahre auf die Höhe und werft eure Netze in die Tiefe. Und sie fangen eine große Menge Fische. Davor haben sie nichts gefangen. Warum ist ihnen eine Hilfe widerfahren? Weil sie eins gemacht haben, weil Petrus auf Jesus gehört hat. Wieder eine Parallele in unser Leben. Wenn Jesus zu dir spricht, dann wirst du nur Hilfe erfahren, wenn du das auch tust. Es bringt nichts, wenn wir viel beten und Jesus uns eine Antwort gibt und wir bleiben stehen, sind nicht bereit. Petrus hatte ja allen Grund zu sagen, das ist nicht logisch. Wir haben stundenlang, eine ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Warum soll ich jetzt Jesus gehorchen? Wie wichtig ist der Gehorsam? Wir werden dieses Thema noch von Valentin hören und ich glaube, dass das uns hoffentlich noch klarer wird in dieser Stunde. Einen großen Zug haben sie hier getan, die Netze sind fast oder sind zerrissen. Sie mussten Leute, die Gesellen zur Hilfe holen, damit sie nicht untergehen. Und was hier auch ganz wichtig ist, diese Geschichte geht noch weiter. Da stellt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit für mich persönlich und ich hoffe für uns. Diese Geschichte geht nicht damit zu Ende, dass Jesus geholfen hat. Und Petrus sagt, okay, nächstes Mal, wenn ich ein Problem habe, komme ich wieder zu Jesus. Ja, es hat ja funktioniert. Jesus hat einen Auftrag für ihn und sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Sehen wir, wie wichtig dieser kleine Gehorsam war? Der war die Voraussetzung für eine große Berufung, die Petrus bekommen hat von Jesus. Lukas 17, Vers 14 lesen wir. Von 10 Aussätzigen. Wir kennen diese Geschichte und dort heißt es in Vers 14, und da er sie sah, also Jesus sah diese Aussätzigen, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Also, sie sind noch nicht heil. Sie sind noch nicht gesund. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und dann heißt es, und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Wieder sehen wir, Jesus gibt eine Anweisung, ein Gebot und sagt, mach das so. Und sie gehen und werden gesund. Lukas 19, Vers 5. ein wunderbares Beispiel. Es ist die Geschichte von Zachäus, wird gleich vom Anfang von Lukas 19 beschrieben. Wir wissen, dass Zachäus Jesus begehrt hat zu sehen. Er geht auf diesen Maulbeerbaum und dann sagt Jesus in Vers 5 zu ihm: Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und Vers 6, und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Wir kennen hier die Geschichte, was für eine Freude Zachäus erlebt. Er bekehrt sich, er bekommt ein neues Leben. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wir sehen, wie er sich aufrichtig bekehrt. Sagt, wenn ich jemand betrogen habe, ich gebe es vierfach zurück. Und schaut mal, wie genau die Bibel ist. Jesus sagt zu ihm, Zachäus, steig eilend hernieder. Und er zögert nicht. Er sagt nicht, oh, ich muss vorsichtig sein, oh, ich muss mir noch was überlegen. Oder was ist, da muss zuerst ein Mensch vorbeigehen, der mich kennt und, und. Ein Missionar sagte mal, wenn Gott zu dir spricht, dann achtest du nicht mehr darauf, wo du bist. Dann brichst du vielleicht mitten auf der Straße zusammen und tust Buße. Und das hat wieder auch hier eine bildliche Sprache. Vielleicht bist du als Beobachter hierher gekommen, vielleicht zum ersten Mal. Und heute sagt Gottes Wort zu dir. Hör zu, Junge, hör zu, Mädchen. Steig eilend hernieder von deinem hohen Ross. Werde klein und lass Jesus, lass mich in dein Leben hineinkommen. Wie wichtig ist der Gehorsam? Es gibt eine Predigt von einem Evangelisten, morgen kommt nie. Oder die größte, ich glaube die Predigt heißt, die größte Gefahr. Der gefährlichste Platz auf dieser Welt. Ich musste kurz nachdenken. Der gefährlichste Platz auf dieser Welt. Die lange Aufschiebebank. Und deswegen dieser Satz, das Morgen kommt nie. Wenn Gott heute zu dir spricht, dann musst du heute ihn suchen. Und wenn du schon Gott kennst und du weißt vor Gott, ich habe eine Not, ich bin da irgendwie festgefahren, da ist eine Sünde in mein Leben hineingekommen, dann ist es Zeit für dich heute. Dann sagt Jesus, heute zu dir, steig eilend hernieder. Johannes 9, Vers 11, wieder ein Beispiel für einen wunderbaren Gehorsam und wieder mit einem herrlichen Ergebnis. Johannes 9, das ganze Kapitel ist einer Geschichte gewidmet, wie Jesus einen Blinden heilt. Und dort sagt Jesus zu diesem Menschen, beziehungsweise dieser Mensch erzählt, wie er geheilt wurde und sagt, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Kot und schmierte meine Augen und sprach, geh hin zu dem Teich Siloa und wasche dich. Und ich ging hin und wusch mich und war sehend. Also Jesus hat auch anders geheilt, das wissen wir. Er sagt zum Beispiel zum blinden Bartimäus, dein Glaube hat dich geheilt, hat dich gesund gemacht, hat dir geholfen und er war sehend. Aber hier hat er es anders gemacht. Und wenn Gott zu deiner Freundin in der Jugend so spricht, dann heißt es nicht, dass er für dich genauso spricht in einer ähnlichen Situation. Dann musst du ihm gehorchen, wenn du weißt, es ist die Stimme Gottes. Und die hören wir aus dem Wort Gottes. Gott spricht zu uns durch sein Wort, durch seine Boten, durch den Heiligen Geist. Und wenn Gott spricht, dann darf man nicht zögern. Wir wissen jetzt nicht, ob dieser Mensch schon wusste, wie andere geheilt wurden. Und er hätte vielleicht den Grund gehabt zu sagen, wie Naaman, sich aufzuregen. Zum Glück hat Naaman einen klugen Knecht dabei gehabt. Sonst wäre er vielleicht mit seinem Aussatz wieder nach Hause gefahren. Aber hier sehen wir, der Mensch gehorcht, er geht hin, wäscht sich im Teich Siloa und wird gesund. Nehmt das mit für euer Leben. Wenn ihr Jesus in eurem Leben als Hilfe erleben wollt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn er zu uns spricht, dass wir das auch tun. Dass wir seinen Anweisungen und Geboten Folge leisten, selbst wenn es gegen unsere Logik geht. Und die weltliche Logik sagt zu uns zum Beispiel heute, es ist nicht sinnvoll, ein Mädchen zu heiraten, mit dem du nicht im Bett gewesen bist. Und die Folge ist eine Menge von Fluch. Und Menschen, die Gott gehorchen und gegen die menschliche Logik gehen, die hören auf Gottes Wort und erleben Segen in Überfluss. Wie half Jesus noch? Jesus half mit seiner Vergebung, ein ganz wichtiger Punkt. Jesus kümmert sich nicht nur um unsere irdischen Nöte. Wir haben es gestern gehört, um gute Schulnoten oder um Bewahrung. Das ist auch etwas, worum sich Gott kümmert, weil ihm nichts zu klein ist. Aber Jesus hat zum Beispiel den Gichtbrüchigen, der zu ihm gebracht wurde, nicht gleich geheilt. Er sagt zu ihm zuerst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder in Lukas 23, Vers 43, da wird die Geschichte beschrieben von diesen zwei Mördern, einer zur Rechten, einer zur Linken, mit Jesus gekreuzigt. Und dann sagt der eine zur Rechten, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich kann mir vorstellen, dieser Mensch war so erleichtert. Derjenige, der sich bekehrt hat und neues Leben von Gott bekommen hat, der weiß, wie das ist. Und ich dachte in diesen Tagen, als ich Jesus mein Leben gegeben habe und er in mein Leben gekommen ist, ich habe mich so leicht gefühlt wie nie zuvor. Was für eine herrliche Erfahrung, Vergebung zu bekommen von Jesus Christus. Was für eine Hilfe, die hier der Schächer bekommen hat. Er hatte keine Hoffnung, keine Möglichkeit, sein altes Leben aufzuräumen, aber er hat Hilfe bekommen in Form von der Vergebung und das hat ihm gereicht, um in den Himmel einzugehen. Johannes 8, Vers 11, auch eine bekannte Geschichte. Eine Frau wird im Ehebruch frisch ergriffen und sie wird zu Jesus gebracht mit der Frage, soll sie jetzt nicht gesteinigt werden? Mose hat es doch geboten im Gesetz. Und durch eine Predigt kam ich auf den Gedanken und ich glaube, auch da wissen wir nicht und haben keine biblischen Beweise, was Jesus sonst mit dieser Frau gesprochen hat. Aber ich glaube, dass es ein längeres Gespräch war. Ich glaube nicht, dass Jesus einfach so, oberflächlich das gesagt hat, sondern diese Frau hat verstanden. Die muss diesen Satz verstanden haben, was Jesus ihr hier sagt. Hat dich niemand verdammt, fragt Jesus sie. Und sie sagt, nein, niemand. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Was für ein Wort, das Jesus ihr gegeben hat. Ich verdamme dich nicht mehr. Sie ist hierher gebracht worden an diesen Ort als Sünderin, als Mensch, die vielleicht, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wieder sehen wir, wie wichtig die Gegenwart von Jesus ist. Wie wichtig, dass du hier bist und nicht woanders, um Hilfe zu suchen. Wie viele Menschen suchen Hilfe und sie landen noch tiefer in der Sünde, werden verstrickt in teuflische, in finstere Mächte. Aber weil diese Frau hier mit ihrer Not bei Jesus gelandet ist, auch wenn diese Menschen sie mit einem falschen Motiv zu Jesus gebracht haben, sagt Jesus zu ihr, selige Worte, geh hin. Ich verdamme dich nicht, auch nicht. Geh hin in Frieden. Sündige hinfort nicht mehr. Die Sünderin, die zu Jesus gebracht wird, wird in Lukas 7, Ende des Kapitels beschrieben. Und Jesus sagt dort im letzten Vers, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin. Mit Frieden. Wie herrlich sind diese Worte. Und ich denke an die Worte, die Gott zu Mose gesagt hat. Du hast Gnade gefunden. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ich habe bei dieser Bibelstelle, ich weiß es nicht, ich müsste es nachschlagen, vielleicht 3, 4, 5 Mal ein Datum hingeschrieben. Weil dieses Wort auch für mich persönlich einfach eine besondere Bedeutung hat, zu wissen, ich habe Gnade gefunden in Gottes Augen. Bei diesem nächsten Punkt, Jesus half mit seinen Worten und Antworten. Ihr seht nicht, gell? Ja? Ja? Sonst gehe ich zur Seite. Müsste man eigentlich, oder da gibt es sehr viele Beispiele. Und was mir wichtig ist, ich habe das so strukturiert, aber wenn wir die Beispiele in den Evangelien lesen, dann sehen wir, dass oft ein Punkt in den anderen übergreift, dass Jesus da ist, dass Jesus seine Vollmacht erweist, dass Jesus etwas sagt, etwas tut. Ich möchte das einfach mit ein paar Beispielen zeigen, wie Jesus auch mit seinen Worten und Antworten Menschen geholfen hat. Lukas 18, Vers 42. Dieser Blinde, der bei Jericho saß und um Hilfe ruft. Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Also wir sehen, Jesus kommt ins Gespräch mit ihm. Und er sagt, Herr, dass ich sehen möge. Und dann sagt Jesus, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Vers 43. Und alsobald ward er sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Also Jesus sagt nur etwas und es geschieht. Es heißt nicht umsonst in Psalm 33, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Jesus hat dieses Wort gelebt an unzähligen Beispielen. Wie herrlich, wie tief, wie groß, wie bedeutend sind die Worte Jesu. Wie wichtig ist es, dass wir seine Stimme hören. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist nicht irgendetwas, was Jesus sagt, sondern Worte, die er uns sagt, die beleben uns. Ich denke, es heißt in Offenbarung 1, als Jesus dem Johannes erscheint und er sieht Jesus wandeln unter den sieben goldenen Leuchtern. Und Johannes erlebt diese Herrlichkeit und er vergeht förmlich. Er fällt nieder wie ein Toter. Ihn verlässt jede Kraft. Ich lese es nach, dass ich nichts Falsches sage. Johannes 1. Entschuldigung, Offenbarung von Johannes 1, Vers 17. Und ich fiel, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus berührt ihn, auch dazu kommen wir später, und spricht mit ihm. Und Johannes fängt, kann man wirklich sagen, an wieder zu leben. Die Worte stehen ja nicht da, weil sie übertrieben sind, sondern er ist wie ein Toter niedergefallen, den hat jede Kraft verlassen. Ähnliches Beispiel wie bei Daniel. Und dort, glaube ich, steht es dann drin, dass er sagt, als mit ihm Jesus angefangen hat zu reden, dann kam seine Kraft in ihn zurück. Was für eine Gewalt ist in den Worten Jesu drin. Und wir dürfen das erleben in der heutigen Zeit. Ich habe gesagt, ich möchte Parallelen ziehen. Kennen wir Worte Jesu, die uns beleben, die uns stark machen, die uns aufrecht gehen lassen, die uns aufhelfen, die uns in einen Kampf schicken, wo wir stark sind, nicht in unserer Kraft, sondern weil Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Die nächste Bibelstelle in Markus 10, Vers 26 und 27. In diesem Abschnitt wird die Geschichte vom reichen Jüngling erzählt. Und wir sind ja bei dem Punkt, bei der Hauptpunkt, wie hat Jesus geholfen? Und wir haben die Antwort, eine Teilantwort, er hat mit seinen Worten und mit seinen Antworten geholfen. Und hier lesen wir, wie wieder die Jünger eine Frage haben. Vers 26, oder ich lese ab Vers 25, Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger erschrecken, sind entsetzt. Und es heißt, sie entsetzen sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann denn selig werden? Wer kann denn selig werden? Eine Frage. Und Jesus gibt die Antwort. Und sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Jesus hat ihnen geholfen, hat gesagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber alle Dinge sind möglich bei Gott. Und wir finden auch diesen Satz in Lukas 1, Vers 37, als Elisabeth schwanger wird. Und dort heißt es auch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine Botschaft, die dort auch der Engel gebracht hat. Und hier sagt Jesus, unterstreicht das, in einem anderen Kontext, denn bei den Menschen ist es unmöglich. Aber die Antwort Jesu gibt Wegweisung und sagt, bei Gott ist es möglich. Jesus hat ihnen weitergeholfen, hat ihnen eine Richtung gegeben, hat ihren Kleinglauben genommen, hat ihre falsche Vorstellung von Gott genommen durch seine Antwort. Wie hat Jesus noch geholfen? Der nächste Punkt mit seinen Lehren und Gleichnissen. Lukas 10, 29, das ist ein Teil von unserer Traupredigt, oder es ging um den barmherzigen Samariter, ein wunderbares Bibelwort, Lukas 10, Vers 29. Davor lesen wir, wie Jesus sagt, was das größte Gebot ist. Ich hoffe, wir kennen das alles. Und wenn nicht, dann sucht es in der Bibel heute noch. Vers 28, er aber sprach, du hast, ein Schriftgelehrter sagt zu Jesus, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wieder eine Frage. Und dann sagt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, erklärt durch dieses Gleichnis, was es bedeutet, dieses Gebot auszuleben. Wir sehen, Jesus hat uns nicht irgendwelche unvollständigen, unverständlichen, ohne Zusammenhang stehenden Lehren hinterlassen, sondern er hat es uns erklärt, durch Gleichnisse anschaulich gemacht. Und so hat uns gezeigt und damals schon den Menschen, hat diese Menschen, wenn er es ernst genommen hat, hat eine wunderbare Anweisung bekommen, wie er dieses Wort, wie er das größte Gebot ausleben kann. Wie hat das erfahren? Dadurch, dass er sich lehren ließ von Jesus. Er hat gefragt und Jesus hat ihm durch ein Gleichnis weitergeholfen. Lukas 11, Vers 2, eine bekannte Stelle. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Sie haben also gesehen, Johannes hat seine Jünger gelehrt. Sie haben bestimmt auch beobachtet, wie Jesus gebetet hat, wie das Gebet in Jesus so viel bewirkt hat, wie das Gebet in Jesus so eine Kraft ausgelöst hat. Und sie wünschen auch zu beten. Und dann heißt es in Vers 2, er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Jesus lehrt sie. Er sagt, macht es so. Vielleicht ist der eine oder andere von euch in der Ausbildung und steht vor einem Problem oder vor einer Aufgabe und hat es noch nie gemacht. Oder weiß, andere haben es gemacht und ich kann es nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Dann gehe ich zu meinem Meister und sage, zeig es mir. Und er sagt, mach es so. Und ich mache es und es funktioniert, wenn ich einen guten Meister habe. Und hier lehrt Jesus und sagt, betet. Eine ganz große Tiefe in diesem Gebet. Immer wieder neu, wenn ich in diesen Worten bete, darüber nachdenke, dann merke ich immer wieder, wie oberflächlich mein Wissen über diese Lehre ist. Über dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat zu beten. Nehmt das mit. Lernt aus dem, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Besonders in Bezug auf das Gebet. Lukas 12, Vers 15. Ich lese ab Vers 13, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihm, seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Vers 16, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Ich hoffe, ihr kennt das Gleichnis, sonst könnt ihr es auch lesen. Was ist passiert? Ein Mensch kommt mit einer Frage, mit einem Problem. Und Jesus lehrt ihn durch ein Gleichnis. Er gibt ihm eine Antwort, gibt ihm da schon eine ganz klare Belehrung und sagt, seht zu, hütet euch davor, geizig zu sein. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Auch da möchte ich es uns ans Herz legen. Kennen wir das, dass Gott uns füllt? Ich möchte es einfach als kleines Zeugnis zu Gottes Ehre sagen. Ich hatte heute Morgen irgendwie beim Frühstück keinen Hunger. Ich habe mich ein bisschen gezwungen, was zu essen, weil es mir vom Herzen gebrannt hat, endlich das loszuwerden, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich hoffe, und es war mein Gebet und ist mein Schrei, dass wenigstens ein bisschen was bei euch hängen bleibt. Dass wir verstehen, dass das Leben Jesu, dass dieser Vers, den ich am Anfang aufgelegt habe, in Hebräer 13, Vers 8, dass er wahr ist für unser Leben. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir haben gestern gehört, es gibt eine formale und eine funktionale Theologie. Und ich habe dann auch gleich im nächsten Satz gestern verstanden, es ist wirklich einfach zu verstehen. Es ist eins, habe ich irgendwas im Kopf oder kann ich etwas praktisch anwenden und erleben? Und das Leben Jesu fordert uns heraus, dieser Vers fordert uns heraus, das, was ich hier euch zeige, das, was Gottes Wort hier sagt, für heute anzuwenden. Dass Jesus uns lehrt, dass Jesus uns mit seiner Gegenwart hilft und genauso mit den anderen Punkten. Ein wunderbarer Punkt, der mich auch beeindruckt, wie Jesus durch Berührungen weitergeholfen hat. Lukas 5, Vers 13, da kommt ein Aussätziger zu ihm und sagt, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ging der Aussatz von ihm. Was für ein wunderbares Beispiel. Oder ich habe das hier nicht draufgenommen, doch es kommt später, dann nehme ich es nicht vorweg. Jesus berührt einen Menschen. Wieder dieses Lied, um ihn zu berühren, dieser Auszug aus diesem Lied. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Johannes schreibt, das, was wir mit den Augen gesehen haben, das, was wir gehört haben, das, was wir mit den Händen betastet haben, sie haben förmlich erlebt und gespürt, wie viel Kraft, wie viel Hilfe in den Armen, in den Berührungen Jesu ist. Und hier sehen wir, Jesus berührt einen Menschen und wird gesund. Und nochmal wieder heißt es, Jesus Christus ist heute derselbe. Willst du von ihm berührt werden? Dann berühre ihn im Glauben. Bitte ihn, dass er dich anrührt und du wirst Hilfe erfahren. Lukas 13, Vers 12 und 13. Eine Frau, die 18 Jahre lang von einem Geist der Krankheit geplagt ist, krumm ist, nicht aufrecht gehen kann, kommt mit Jesus in Berührung. Da aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Weib, sei los von deiner Krankheit. Dann geht's weiter und legte die Hände auf sie und alsbald richtete sich auf und pries Gott. Jesus berührt sie, Jesus legt die Hände auf sie und sie steht aufrecht, ist gesund, frei von dem Geist der Krankheit. Markus 10, Vers 16, ich schlag's nicht auf, dort wird beschrieben, wie Frauen zu Jesus kommen und ihre Kinder bringen. Sie wünschen, dass Jesus sie segnet, dass er sie anrührt. Und es heißt dort, und er legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist so gewaltig, Menschen zu Jesus zu bringen, dass er sie anrührt. Das ist so ein großes Vorrecht, zu glauben, dass Jesus heute derselbe ist. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder meinen Sohn nehmen darf und ihn Jesus bringen darf. Das ist so herrlich. Ich weiß nicht, was aus dem Leben meines Kindes wird. Ich weiß es nicht. Aber weil ich glaube, dass Jesus derselbe ist, weil ich sehe aus dem Wort, dass das die Frauen getan haben und Jesus gesagt hat, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solche wird das Reich Gottes. Ich weiß auch da nicht, ob die Bibel gibt nichts dazu keinen Aufschluss, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese Kinder ohne Auswirkung von diesem Moment an gelebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Ewigkeit einst offenbaren wird, dass aus diesen Menschen Männer Gottes, Frauen Gottes wurden. Jesus hat das doch nicht umsonst getan. Und so können wir auch Menschen im Glauben zu Jesus bringen und ihn bitten, rühre ihn an. Wir können Menschen einladen zum Gottesdienst und sagen im Glauben, Jesus, rühre ihn an. Wenn der Bruder das Wort spricht, Jesus, geh dann durch die Reihen und rühre diese Seele an. Wenn ich mit einem Menschen auf der Straße oder an meinem Arbeitsplatz spreche, kann ich sagen im Gebet, Jesus, rühre ihn an. Und das wird nicht ohne Folge bleiben. Weil da, wo wir die Folgen sehen im Wort Gottes, da sind sie sehr offensichtlich, dass Menschen gesund wurden. Noch ein weiterer Punkt. Wie half Jesus? Er half mit seinem Blick. Das ist so schön. Ich möchte das jetzt schon vorwegnehmen. Ihr kennt alle ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen die Bibelstelle in Römer 12. Sie wurde auch gestern erwähnt. Römer 12, Vers 2 und Römer 12, Vers 1 heißt, begebt eure Leiber zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Es gibt kein besseres Beispiel, als Jesus zu sehen, als dieses Opfer. Er hat seinen Leib als Opfer gegeben. Deswegen waren seine Hände nicht umsonst. Dankeschön. Waren seine Füße nicht umsonst? Seine Augen hatte er nicht umsonst. Und ich dachte so, wir haben von Angelika das Beispiel gehört. 13 Jahre liegt sie gelähmt. Und junge Leute, ihr seid krank. Gebt euren Leib dem Herrn als Opfer. Wir sehen im Beispiel von Jesu, wie gewaltig das sein kann. Hände, die segnen. Blicke, die heilen. Es gibt ein Sprichwort, Blicke können töten. Und ich, es ist ein paar Monate her, dann sagte zu mir eine Arbeitskollegin während einer Besprechung, wenn Blicke töten könnten. Sie hat jemand anders in der Besprechung gesehen, hat gesehen, wie diese Person jemand angeschaut hat. Und da war so richtig, ja, ein Schwert. Ich möchte gar nicht den Hintergrund erläutern. Und das stimmt, Blicke können sehr viel kaputt machen. Nicht bei Jesus. Wir kennen die Geschichte, Petrus wurde es von Jesus vorausgesagt, dass er ihn verleugnen wird, seinen Meister. Und es gibt eine Bibelstelle, oder in einem Evangelium, das ist in Lukas 22, wird beschrieben, wie gewaltig der Blick Jesu war. Und ich möchte auch da das uns ans Herz legen. Lass deine Blicke gütig sein, freundlich. Ich möchte das auch hier das wieder ein Beispiel sagen, das ich schon mal erwähnt habe, wahrscheinlich mal bei einer Jugendstunde oder in einem Gottesdienst, wie eine Person sich mal bekehrt hat, sage ich mal von einem Missionar dieses Beispiel gehört, die hat sich deswegen bekehrt, weil sie erschüttert oder ergriffen war von der Art, wie diese Person begrüßt wurde. Das hat sie getroffen. Ich kenne die nähere Geschichte nicht. Ich glaube, er hat sie damals auch nicht erläutert. Ich kann mir aber ein bisschen vorstellen, dass diese Person durchdrungen war mit dem Heiligen Geist. Dass diese Person gefüllt war mit Liebe. Dass ein Gruß einen Menschen zur Umkehr leitet. Oder ich hörte in der Audiobiografie von Georg Müller, wie er in einer Geschichte oder in einem Fall, muss es konkretisieren, einen Jungen aus dem Waisenheim weisen musste. In dem anderen Fall noch erwähne ich, da ging es 5 Jahre lang und ein Kind ließ sich nicht erziehen, ließ sich nicht in die Spur bringen. Und dann hat er dafür gebetet und so hat er es gepflegt, wenn er grundsätzlich Leute aus dem Heim gehen ließ, ob mit diesem Hintergrund oder ob die Kinder groß genug waren. Und in dem eben anderen Beispiel war auch ein Junge, dem war nicht mehr zu helfen. Und dann hat er wieder zum Abschluss für dieses Kind gebetet. Und dieser Junge schließt nicht seine Augen zum Gebet, zeigt nicht mal eine äußere Frömmigkeit, die natürlich auch nicht hilfreich ist, wenn es im Herzen nicht stimmt, und schaut, während Georg Müller betet, noch so unverfroren, kann mir so das richtig vorstellen, noch frech an, so nach dem Motto, was will mir der Mann oder der Opa sagen? Und in diesem Moment merkt das Kind, dass ihm Tränen über die Wangen laufen. Und wenn man dem Bericht glaubt, dann hat dieser Junge sich auf der Stelle bekehrt. Verstehen wir, was unser Leib für ein Tempel Gottes sein kann und soll? Es ist der Wille Gottes. Und hier, jetzt komme ich zu dieser Geschichte zurück, weil wir sind jetzt bei dem Punkt, wie half Jesus? Wie hat er Petrus weitergeholfen mit seinem Blick? Wir lesen in Lukas 22, Vers 60, Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald er noch redete, krähte der Hahn. Also Petrus hat Jesus zum dritten Mal verleugnet und dann heißt es, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir sehen, da steht jedes zweimal ein Und. Jesus wandte sich und Petrus gedachte, Petrus wird durch diesen Blick erinnert. Auch wenn wir nicht konkret lesen, dass Petrus diesen Blick mit Jesus, dass diese Blicke sich getroffen haben. Ich glaube, dass sie sich getroffen haben. Und er gedenkt an das Wort und er fängt an zu weinen. Und das hat ihn, diese wahre Umkehr hat ihm geholfen. Wie? Durch einen Blick, den Jesus auf ihn geworfen hat. Wie hätte ein anderer reagiert? Wie hätte irgendein anderer Herrscher reagiert auf einen Verräter? Der hätte seinen Knecht geholt und gesagt, schieß ihn. Sehen wir, wie anders Jesus ist. Wie sind wir, wenn Menschen zu uns nicht stehen? Wie sind wir, wenn Menschen zu uns verleumderisch sind? Wie sind wir, wenn Menschen zu uns kritisch sind? Jesus hat in so einer Situation nicht an sich gedacht, nicht an seine Ehre, nicht an die Verletzung, die ihm Petrus zugefügt hat, sondern er hat an Petrus gedacht, mit einem Blick. Markus 10, 21, mir läuft die Zeit davon. Da heißt es, es ist wieder diese Geschichte vom reichen Jüngling, da heißt es, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Dieser reiche Jüngling erzählt ihm, was für ein frommes Leben er bisher geführt hat. Und wieder interessant, das würde ja nicht einfach so dastehen, wenn das nicht irgendjemand beobachtet hat. Ich habe mal gelesen, dass wohl Petrus sehr viel dem Markus, dem Johannes Markus, der dieses Evangelium geschrieben hat, überliefert hat. Vielleicht war Petrus dabei und hat Jesus beobachtet und gemerkt, dass Jesus nicht irgendwie normales Gespräch hat, nicht irgendwie normales Mitleid mit diesem reichen Jüngling hat, sondern er sah ihn an und liebte ihn. Und ich möchte dich da wieder fragen, schlägt dein Herz höher, wenn du deinen Bruder und deine Schwester siehst, wenn du jemandem begegnest, wenn du jemanden anschaust? In Jesu Blick war eine Liebe abzuspüren und eine besondere Liebe zu seinen Kindern. Deswegen sagt er zum Beispiel das Wort, wir sollen Gutes tun, allermeist an des Glaubensgenossen. Ich hörte mal in der Predigt, dass wenn Gott vom Himmel schaut, dann schaut er auf seine Braut, auf seine Gemeinde. Und genauso wie Victor jetzt nicht nach irgendeinem Mädchen schaut, sondern seine Augen, wenn auf ein Mädchen gerichtet sind, dann auf Martina. Ja? So schaut Gott vom Himmel herunter und schaut auf seine Kinder. Mit einem besonderen, liebevollen Blick. Verstehen wir das? Und Jesus, wenn wir an das Wort von gestern denken, Gottes Wort sagt zu uns, wir sollen gleich gestaltet werden. Wie ist unsere Liebe untereinander? Markus 10, 21 gibt uns da einen kleinen Einblick. Wie half Jesus noch weiter? Jesus half in seiner Zeit, als er auf dieser Welt gelebt hat, mit seinen Gebeten. Ich werde aus Zeitgründen nicht die verschiedenen Stellen nachlesen. Die erste Bibelstelle, da handelt es sich wieder um die Verleugnung von Petrus. Da sagt Jesus zu ihm im Zusammenhang, wo er ihm mitteilt, dass er ihn verleugnen wird, und sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also Jesus hat so viel den Jüngern beigebracht, hat ihnen so viel gezeigt, wie sie demütig sein sollen. Jesus sagt, die weltlichen Fürsten herrschen und die Herren dieser Welt üben Gewalt aus. Es soll unter euch nicht sein. Jesus hat die besten Lehren ihnen gepredigt, das beste Beispiel an sich selber gebetet. Das hat immer noch nicht gereicht, dass Petrus versteht, ich komme mit meinem Stolz nicht weit. Und Jesus musste beten und sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 23, Vers 34. Da betet Jesus am Kreuz für seine Feinde. Es ist wieder so ein Geheimnis in der Bibel. Jesus sagt, Vater, behalt ihnen diese Sünde nicht. Auch da wird die Ewigkeit offenbaren, wie viel dieser Menschen am Kreuz, die am Kreuz waren und Jesus gehöhnt und gespottet und ihm mit dem Hammer die Nägel in die Hände geschlagen haben, wie viele im Himmel sein werden, weil Jesus für sie gebetet hat. Johannes 17, Vers 15 betet Jesus für seine Kinder, für seine Jünger und sagt, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern sie vor dem Übel bewahrst. Was für ein Vorrecht zu wissen, Jesus hat für mich gebetet, hat für dich gebetet, dass du im 21. Jahrhundert nicht von dem Übel aufgefressen wirst, sondern dass du bewahrt wirst. Wie herrlich, dass Jesus damals für die Jünger und heute für uns betet. Das heißt an einer Stelle, dass er uns vor dem Thron Gottes vertritt und bittet für uns. Jesus betet für uns. Er hat damals mit seinen Gebeten geholfen. Er ist heute derselbe. Und diese Stelle möchte ich noch lesen. Das ist der letzte Punkt, den ich aufgenommen habe. Matthäus 27, Vers 51 bis 54. Matthäus 27, da heißt es, Vers 50 lese ich mit, aber Jesus schrie laut, abermals laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von unten an bis oben aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und standen auf, viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben, was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Schaut mal, was der Tod, wir wissen natürlich, dass Jesu Tod noch viel, viel mehr bewirkt hat, weil wir wissen, durch seine Wunden, heißt in Jesaja 53, sind wir geheilt. Aber auch hier, während Jesus damals gelebt und gestorben ist, ist durch seinen Tod Menschen geholfen worden. Menschen standen von den Toten auf. Der Vorhang im Tempel zerrissen. Wir wissen, was für eine gewaltige Auswirkung das für uns heute hat und für die Zeit schon seit dieser Tatsache, seit diesem Ereignis. Was für eine Tiefe ist wiederum darin verborgen, wenn wir für uns sterben und der Vorhang zerrissen wird. Wie viel Hilfe kann Menschen widerfahren, wenn das in uns geschieht? Und wir sehen, der Hauptmann, der sagt, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wir lesen nichts mehr über diesen Mann. Aber wir wissen an anderen Stellen, dass dieser Satz in Menschen eine Umkehr bewirkt hat. Das war nicht einfach so ein Lippenbekenntnis, das war eine ganze Hinwendung und die Anerkennung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wie ist das geschehen? Durch Jesu Tod. Das war damals. Was ist heute? Ich möchte es nochmal uns sagen, aber ich komme später noch zu diesem Vers. Punkt 3. Was ist heute? Wir haben ja das Thema, das Hauptthema Jesu Leben, eine Hilfe für die Gegenwart. Wir haben ein bisschen, ein paar Bruchstücke von dem Leben Jesu gesehen, wie er geholfen hat, wie seine Hilfe in den Evangelien beschrieben wird. Und was ist heute? Ein Synonym für die Gegenwart ist heute. Heute, im wortwörtlichen Sinn, heute, jetzt, sagt Wikipedia, eine Definition oder ein Synonym für die Gegenwart. Jetzt, während du im Stillen vielleicht betest, darfst du Jesu Berührung erleben. Wenn du versucht wirst, darfst du sagen, Jesus, hilf mir. Wie Petrus rufen, Herr, rette mich. Ich will jetzt wirklich dein Wort aufnehmen in mich. Und du darfst heute und jetzt erleben, dass Jesus dir hilft. Vielleicht will dich der Satan wegführen und sagen, du bekehrst dich heute nicht. Dann darfst du sagen, Jesus, du bist derselbe heute. Hilf mir. Und du darfst es heute und jetzt erleben. Glaube das bitte. Im 21. Jahrhundert, heute Hilfe bei wachsendem Okkultismus und sichtbarer Rückkehr zum Heidentum. Unsere Gesetze, unser Grundgesetz wird immer wieder verändert und wir wissen, dass da einige Züge von Gottes Wort drin sind. Gute Grundlagen, die werden verändert, weg von der Bibel hinweg. Das geschieht heute in der gegenwärtigen Zeit, bei schrecklicher Unmoral. Furchtbar, was heute alles zu sehen ist. Das ist eine gute Angewohnheit, die hat neulich erst wieder dran gedacht, wenn ich zum Tanken gehe, einfach lieber einen Bogen ums Zeitschriftenregal machen, dass man gar nicht in die Versuchung kommt, dahin zu schauen. Aber Hilfe für die Gegenwart bei diesen Zuständen, bei kaputten, zerbrochenen Familien. Hilfe für die Gegenwart. Ich möchte ein kleines Beispiel hier einführen. Mein Cousin und seine Frau sind seit 10 Jahren verheiratet und Gott hat ihnen bisher keine Kinder geschenkt. Und Gott hat das so geführt, dass sie im Moment 2 Pflegekinder haben. Kinder, die aus einer furchtbaren, zerrütteten Familie kommen. Die Eltern unfähig, Kinder zu erziehen. Dieses Kind, 2 Kinder, eins 1 Jahr und ein paar Monate, das andere 4 Jahre. Ein Kind mit 4 Jahren schon durch und durch dazu gezwungen worden, erzogen worden, dass es lügt. Ein Kind mit 1 Jahr, ein paar Monate, die Zähne gehen kaputt, weil es nichts richtig zu essen bekommen hat. Und Jesus gibt diesem Ehepaar einen Auftrag. Sie dürfen sich um diese Kinder kümmern. Dieses Mädchen mit 4 Jahren kennt schon einige Lieder auswendig. Nur als kleines Beispiel. Heute will Jesus Menschen gebrauchen, dich gebrauchen. Heute. Nicht morgen, nicht morgen natürlich auch, nicht gestern. Vor ein paar Monaten hörte ich eine Predigt, wie ein Bruder gesagt hat, ja, Wir sprechen oft über Gott, er hat damals das getan, damals das getan. Heute. Fortschritt teuflischer Ideologien und Abkehr von biblischen und christlichen Werten. Das kann man nicht zu detailliert ausführen, wir haben nicht die Zeit. Aber ihr wisst, was euch in der Schule beigebracht wird. Nur ein Stichwort, der oberste Gerichtshof in den USA sagt, Homo-Ehe ist okay. Obwohl die Bibel sagt, das ist Sünde, das ist ein Gräuel vor Gott. Menschen, die studiert haben, Jahrzehnte vielleicht, sind so verblendet, weil der Satan sie anleitet. Und ein ganzes Volk, ein Volk, wo Gott viel getan hat, wo eine Reformation hervorging, wo viele Erweckungen geschehen sind, wird in Finsternis geführt, in noch mehr Finsternis. Aber heute ist Jesus derselbe und er ist da, wir haben es gelesen, er ist ein Helfer bei allen Nöten und Niederlagen in der Gemeinde. Und ich weiß, viele von euch haben sich schon viel damit befasst und werden bis heute damit konfrontiert, dass wir nicht das sind als Gemeinde Gottes, was wir sein sollten. Aber es geht nicht um eine menschliche Einrichtung, sondern wie wir gestern gehört haben, um die Ehre Gottes, um die Stadt Gottes. Legt euer Gebet, euer Herz da rein, dass Gott etwas tun kann, dass Gott heute diese Nöte heilen kann, dass Gott jede einzelne Ortsgemeinde zu einer blühenden Stadt auf dem Berg macht, zu einer leuchtenden Stadt. Und ich bin überzeugt, Gott kann euch als Jugend dafür gebrauchen. Es gibt viele Beispiele in der Kirchengeschichte, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Gott Kinder gebraucht hat. Nehmt nur das Beispiel von Josia, wir hatten vor ein paar Monaten eine Predigt bei uns in der Gemeinde darüber. Wie er, ich glaube, mit 16 Jahren angefangen hat, den Tempel zu reinigen. Und nirgends sehen wir, dass Gott gesagt hat, du bist zu jung. Er hat zu Jeremia gesagt, sprich nichts, du bist zu jung, sondern predige, was ich dich heiße. Fürchte dich vor ihnen nicht. Verstehen wir? Das ist auch eben, das ist nicht die Demut, die Jesus meint, die uns die Bibel lehrt, wenn ich sage, ja, die Brüder sind doch die Ältesten. Wenn du eine Not in meinem Leben siehst, dann bete. Ich sage das aufrichtig, dann bete dafür. Ich danke Gott, dass die Jugendlichen in unserer Gemeinde in vielen mir ein Vorbild sind. Es besser machen in ihrem Alter als ich. Ich danke Gott dafür. Und ich wünsche, dass es jeder so tut. Weil damit die Ehre Gottes höher wird, größer wird. Und ich möchte mich hüten vor einem falschen Ehrgeiz zu denken, oh, da war ich noch nicht mit 18 oder mit 20 so weit. Sei besser, mach es besser. Ein Missionar, den Gott gebraucht hat, Gewaltiges gewirkt hat, eine Erweckung gewirkt hat, hat gesagt zu einer ganzen Zuhörerschaft, macht's besser als ich. Und ich glaube nicht, dass es eine rhetorische Floskel war, sondern ein Verlangen, ein Schrei nach oben zum Himmel und ein Aufruf zu Menschen, es besser zu machen. Jesus ist unser vollkommenes Vorbild. Und gerade weil wir in diesen Tagen uns nicht mit der Kirchengeschichte befassen, mit Menschen aus der Gemeinde, die uns ein Vorbild sind, und danke für diese Vorbilder, sondern mit Jesus selbst. Nur ein Beispiel zu dem Blick noch. Ich hörte mal von Daniel Warner, wie zu ihm ein Mensch mal kam, nach dem Gottesdienst von hinten ganz gemein und ihm einen richtigen Fußtritt verpasst hat. Und er dreht sich um und sagt Danke. Und dieser Mensch bekehrt sich. Aber wir wissen, unser vollkommenes Vorbild ist Jesus. Und wir sind hier bei diesem unteren Punkt. Wenn du Nöte siehst, im Leben des Ältesten, im Leben des Jugendleiters, im Leben deiner Eltern, dann lerne bei Jesus. Wir haben es gestern gehört, beten wir für unsere Eltern. Deswegen nochmal diese wichtige Grundwahrheit. Und ich habe es nochmal, und hier habe ich es unterstrichen. Gestern und heute ist Jesus eine Hilfe. Die Zeit läuft uns davon und ich möchte kurz diese Punkte ausführen. Ich würde gern darüber mehr sagen, aber ich wünsche, dass der Heilige Geist viel mehr tut, als ich in Worte ausdrücken kann. Wir kommen jetzt an einen entscheidenden Punkt in diesem, was ich euch versucht habe zu sagen. Das Evangelium, das ist mir so aufgegangen, ist so einfach. Es heißt an einer Stelle, ich habe es nicht nachgeschlagen, ich denke in Hesekiel, dass ein Tor nicht irren wird. Das steht im Zusammenhang damit, Ich glaube, es steht, dass eine heilige Bahn, es wird eine Zeit kommen und es wird eine heilige Bahn sein und darauf wird kein Unreiner treten und ein Tor wird nicht irren. Und das habe ich in diesem Zusammenhang verstanden. Das Evangelium ist so einfach. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Hilfe zu geben. Und weil er sie gekommen ist zu geben, darfst du sie heute empfangen. Und zweitens, dass wir durch Jesus Hilfe weitergeben. Das ist in wenigen Worten das ganze Evangelium. Dankeschön, vielen Dank. Jesaja 35, Vers 8, nicht Hesekiel. So einfach. Ein Tor wird nicht irren. Du brauchst kein Studium, du brauchst keinen Doktortitel, du brauchst nicht mal einen Schulabschluss. Im Himmel werden Menschen sein, die haben nie lesen und schreiben gelernt, weil sie keine Möglichkeit hatten. Aber sie sind trotzdem gerettet, weil sie verstanden haben, Jesus ist nicht eine Illusion, nicht eine Fantasie, nicht ein Märchen, nicht eine Geschichte vor 2000 Jahren, sondern Jesus ist heute derselbe. Wie er damals geholfen hat, ist er auch heute da, um zu helfen. Deswegen es in dein Leben auf. Ich habe es als Stichwort nur aufgeschrieben. Das fünfte Evangelium. Jesus hat damals geholfen, Menschen, die zu ihm kamen, mit Blindheit, mit dem sprachlosen Geist, mit Sünde, mit Not, mit praktischen Problemen, mit seelischen Nöten, mit teuflischen Bindungen. Und Jesus hat geholfen. Und dieses fünfte Evangelium musst du sein. Sei ein Zeuge. Sei ein Zeuge, dass du sagen kannst, mir ist Barmherzigkeit widerfahren, wie Paulus gesagt hat. Ich habe Gnade gefunden in Gottes Augen. Das ist für dein Leben ganz persönlich, wenn du glaubst, dass Jesus heute derselbe ist. Und wie gesagt, ich möchte nicht weitergehen. Ich hatte eigentlich vor, diese Punkte unter dem zweiten Themenpunkt nochmal durchzugehen. Aber ihr habt es vielleicht mitgeschrieben oder in Erinnerung oder euch bleibt das eine oder andere hängen. Vergebung, Hilfe, Gebet, diese alle Dinge dürft ihr erfahren. Ihr dürft seine Gegenwart erfahren. Ihr dürft Hilfe von Jesus annehmen und erleben in jeder Not. Und diese Tage sind dazu da. Wenn du in diesen Tagen mit deiner Not weggehst, lieber Freund, dann wolltest du nicht. Ich erwähnte das kürzlich bei uns in der Versammlung, ein Beispiel, als ein gläubiger Mann für einen Arbeitskollegen gebetet hat. Dieser kam, glaube ich, in einen Autounfall, kam ins Krankenhaus, lag im Sterben und er hatte ihm gezeugt, er wollte, dass er sich bekehrt. Und er hat gesagt, ja, später, den eingeladen, glaube ich, zum Gottesdienst. Dann kam dieser Unfall dazwischen, auf jeden Fall ist er ins Krankenhaus gekommen. Dann kommt er wieder zu sich, er ist wieder bei ihm, dieser Gläubige, redet ihm wieder zu und sagt, komm, ruft ihn zu Jesus. Ja, vielleicht, wenn es mir besser geht oder später, verschiebt es auf und stirbt. Dieser Mann ist zerbrochen, geht zum Seelsorger, zum Prediger der Gemeinde, sagt, was habe ich falsch gemacht? Und er tröstet ihn, obwohl er nicht zu trösten war, und sagt, du hast nichts falsch gemacht, er wollte nicht. Deswegen möchte ich auch keinen unter Druck setzen, die einfach ganz praktisch sagen, wenn du eine Not hast, darfst du sie bei Jesus in diesen Tagen loswerden, wenn du willst. Die Menschen, die zu Jesus kamen, sie kamen, weil sie wollten. Wir lesen aber auch Beispiele, und das möchte ich euch auch mitgeben für diese Tage, wie dieser Gichtbrüchiger kam, von Vieren getragen. Wir wissen nicht, ob er einen Glauben hatte, weil es heißt dort, Jesus sah ihren Glauben. Habe auch für diese Tage einen Glauben für andere Menschen. Vielleicht für deinen Bruder, der nicht mitgekommen ist, für deinen Schulfreund, für deinen Familienangehörigen oder für irgendjemand, der hier ist und noch nicht bekehrt ist. Habe den Glauben. Und damit komme ich zu diesem Punkt. Persönlich Hilfe weitergeben in der Gegenwart wie Jesus. Petrus sagt, am Eingang des Tempels zu diesem Gelähmten, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Er konnte etwas geben, weil er etwas empfangen hatte. Und wenn du etwas empfangen hast, wenn du Seelenheil gefunden hast, dann gib das weiter. Oder Johannes 4 sagt Jesus, da nur ein Teilvers in Vers 24 zu dieser Frau im Jakobsbrunnen, das Wasser, das ich dir geben werde, ich sage es mit meinen Worten, wird in dir eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich muss es doch lesen. Ich mag das nicht, wenn Bibelstellen ungenau zitiert werden. Johannes 4, 24, 14, Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden. Wir wissen, Jesus war eine lebendige Quelle, wo viele satt geworden sind, wo ihr Durst gestillt wurde. Und Jesus möchte, dass dein und mein Leben auch so eine Quelle ist. Deswegen nimm diesen Maßstab mit, nimm diesen Schrei in dein Herz, in deinem Herzen mit. Ich will, dass auch mein Leben eine Quelle ist, dass aus meinem Leben auch Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist dann möglich, wenn du glaubst, dass Jesus Christus heute derselbe ist. Ich habe diese Bibelstellen schon erwähnt und deswegen fasse ich zusammen. Hier habe ich nochmal aufgelistet, wie Jesus. Ja. Johannes 4, 14, Apostelgeschichte 3, Vers 6, das ist da, wo Petrus sagt: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und Römer 12, Vers 1. Die schon zurückgeblättert haben, möchte ich es uns nochmal ans Herz legen. Das ist mir irgendwie tiefer aufgegangen, als ich bisher das verstanden habe, was es bedeutet, sein Leib als Opfer zu geben. Jesus war nicht nur jemand, der im Tempel saß, 3 Jahre gelehrt hat und dann gegangen ist. Denn wenn das so gewesen wäre, hätten wir vielleicht nicht eine Bibel, sondern eine ganze Bibliothek. Aber dann wäre die Welt nicht so, wie sie heute sein würde. Dann würde es kein Kind Gottes geben, ja, wenn Jesus das getan hat. Aber weil er sein Leib gegeben hat, weil sein Leib zum Opfer wurde, deswegen ist das möglich. Verzeiht bitte, dass ich überzogen habe. Ich habe es leider nicht gelernt, immer im Zeitrahmen drin zu sein. Ich fasse zusammen auch nochmal mit einem persönlichen Zuruf. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus sagt in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr wisst, wie die Bibelstelle weitergeht. Jesus macht eine ganz klare Trennung. Deswegen werde jetzt persönlich zu dir. Frage dich, sammle ich mit Jesus? Wem diene ich? Wem diene ich heute? Josua konnte sagen, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Oder Elia sagt zum Volk damals, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Baal euer Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Herr, Jahwe, wie wir gestern gehört haben, euer Gott ist, dann folgt ihm nach. Also treffe auch eine Entscheidung, wenn du unentschlossen bist. Wenn du noch nicht genau weißt, was du in deinem Leben machen willst und was aus deinem Leben werden will, dann treffe heute die Entscheidung. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist unmissverständlich. Und das ist so klar, was Jesus auch in Offenbarung 3 zur Gemeinde zur Laodicea sagt. Ich werde dich ausspeien aus deinem Munde. Warum? Weil du lau bist. Jesus sagt, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Jesus sind die Heiden, die von Gott nichts wissen, lieber, als wenn ich mit halbherzigem Leben Gott diene. Prüfe dich konkret. Werde konkret zu dir selber. Lass dich anzünden. Und mir kam heute Morgen dieser Vers in Erinnerung, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, dass es schon brennte? Das lag Jesus auf dem Herzen. Und ich danke Gott, dass ich nur ein kleines Feuer davon erleben darf. Und ich wünsche, dass es mehr wird. Ich weiß um meine persönlichen Nöte und Kämpfe. Und deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass es mehr wird. Das ist ein Schrei in meinem Herzen. Und ich hoffe, dass Gott und glaube, dass Gott das erhören wird. Jakobus 4, Vers 4 sagt Gottes Wort, sage nicht ich, ihr Ehebrecher und Ehebrechen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Und ich meine nicht irgendwelche oberflächlichen Dinge, die weltlich gemeint sind, sondern wem dienst du wirklich? Womit verbringst du deine Zeit? Jesus sagt nur als ein Beispiel, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und wenn du die ganze Zeit von weltlichen Dingen sprichst, dann dienst du nicht dem Herrn. Dann ist vielleicht irgendwo eine Sünde reingekommen oder du brauchst einfach eine gesunde Wiedergeburt. Ich möchte es einfach nur als kleines Zeugnis sagen, so als ein Zeichen, was ich immer wieder, wenn ich Anfechtungen war, wenn ich gemerkt habe, der Feind will an meinem Seelenheil rütteln, wusste ich zum Beispiel als einen Punkt, Mich hat immer verlangt nach Geschwistern. Wenn ich irgendwo wusste, ein Mensch lebt mit Gott, mich hat's zu dem gezogen und mich zieht's zu dem heute. Und wenn's dich nach draußen zieht, dann zieht's dich vielleicht wie diese Frau noch zu irgendeinem anderen Wasser. Dann musst du verstehen, was Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen erzählt hat und gelehrt hat. Und wir werden heute Nachmittag diese Stunde haben. Und ich bin überzeugt, ich glaube, dass Gott da noch mehr Licht schenken wird. Aber mache dir nichts vor, sondern werde aufrichtig in deinem Gott dienen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Willst du gesund werden, sagt Jesus in Johannes 5 zu diesem Mann, der 38 Jahre krank war. Das war mein Wort Gottes von Bruder Harry Semenyuk, ich glaube der Osterkonferenz 2004, als mir Gott die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat, dass ich lau geworden bin. Und dann kam diese Botschaft, willst du gesund werden? Und da war für mich nicht mehr entscheidend, was andere für mich denken. Denken vielleicht, ja, man geht nur nach vorne, wenn man sich bekehren will. Ich wollte gesund werden und deswegen bin ich nach vorne und habe Hilfe gesucht. Weil ich gesund werden wollte. Willst du gesund werden? Jesus ist da. Er ist heute derselbe. Und Jesus gibt eine wunderbare Verheißung in Johannes 15. Ich habe nun einen Teil des Verses aufgenommen. Jede Rebe, den ganzen Vers heißt es, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Eine jegliche aber, die da Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Und deswegen bringe aufrichtige Früchte der Buße und Gott wird mehr Frucht schenken. Und wenn Gott in deinem Liebe, Barmherzigkeit schon gewirkt hat, dann lass dich reinigen in diesen Tagen, dass mehr Frucht geschaffen wird. Und auch in Johannes 15 heißt ja, dass der Vater dadurch geehrt wird, dass wir viel Frucht bringen. Der Jünger steht nicht über dem Meister, sagt Jesus, wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Ich überblättere diese Stellen oder zeige die ganze Folie auf. Das sind Bibelstellen, braucht ihr nicht aufzuschreiben. Nehmt euch, wenn ihr wollt, als kleine Hausaufgabe mit, wo Jesus seine Jünger ausgesandt hat, wo er ihnen den Missionsauftrag gegeben hat. Das heißt, wieder zusammengefasst, das einfache Evangelium. Hilfe empfangen, wenn du Hilfe brauchst, musst du sie, darfst du sie heute empfangen, darfst du sie annehmen und du darfst dieses fünfte Evangelium werden, aber es heißt auch, Gott will Hilfe schaffen heute, damit dieses Evangelium, dieses fünfte Evangelium in dir und durch dich weitergetragen wird. Nur dann ist es lebendig. Neulich sagte jemand bei uns im Gottesdienst oder in der Jugendstunde, wenn wir die Worte Jesu nicht ausleben, dann haben sie keine Bedeutung, die haben dann keine Kraft. Aber sie haben dann eine Bedeutung und eine Kraft, wenn du und ich sagen können, so wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und viele sind satt geworden, weil Jesus das Brot des Lebens und werden bis heute satt. Und mein Wunsch, es ist mehr als ein Wunsch, es ist ein Ruf zu Gott. Ein Ruf zu Gott, der aus einem verlangenden Herzen kommt, dass du genauso Brot für andere werden kannst. Wenn du es willst, dann wird es geschehen. In Jesu Namen und zu Gottes Ehre. Amen.